Die Weihnachtszeit ist jetzt vorbei. Schade, sagen einige. Klasse, sagen andere. Endlich, sagen andere. Wir wollen heute nichts feiern. Ich möchte heute keine Weihnachtspredigt haben. Und trotzdem möchte ich heute mit euch oder eure Aufmerksamkeit auf den Anfang des Neuen Testamentes lenken. Wir wollen heute die Geschichte vor der Geburt Jesu noch zusammenlesen. Und zwar, wir wollen heute sehen, wie die Gnade Gottes für uns Menschen alle, am Stammbaum Jesu wächst. Und wenn ihr vielleicht denkt, Alexei, welche Gnade hast du im Stammbaum Jesu erzählt? Sind das nicht die langweiligsten Geschichten in der Bibel, die Stammbäume? Vielleicht zum großen Teil schon, sagen sie uns nicht viel, aber ich möchte mit euch in den Stammbaum von Jesus Christus sehen. Und wir werden sehen, dass die Gnade Gottes am Stammbaum Jesu wächst und dass das Evangelium oder das Neue Testament, das erste Evangelium in der Bibel, mit der Gnade, mit dem Stammbaum beginnt, mit einem anderen Baum endet. Das Evangelium beginnt mit dem Stammbaum Jesu und endet mit dem Kreuz von Jesus Christus. Und nach dem Stammbaum wird uns die Geburt von Jesus berichtet. Und bei diesem Bericht sagt der Engel dem Josef im Traum, dass das geborene Kind den Namen Emmanuel bekommen soll oder heißen soll, was heißt, Gott ist mit uns. Und spannenderweise ist das letzte Vers im Evangelium von Matthäus, heißt, sagt Jesus, ich bin mit euch an allen Tagen bis an das Ende der Welt. Also das Evangelium von Matthäus beginnt mit dem Gedanken, Gott ist mit uns und endet auch mit dem Gedanken, dass Gott mit uns ist. Und ich lade euch ein, die grenzenlose Gnade Gottes im Stammbaum Jesu zu erfahren. Die Familienstruktur im Alten Testament war patriarchal geordnet. Mit der Heirat erhielt der Mann die Rechtsgewalt über seine Frau. Und im Familienstammbaum waren Frauen so gut wie gar nicht vertreten. Nur ab und zu hat man die Namen von Frauen erwähnt, aber das war eher eine Ausnahme. Interessanterweise, wenn wir das Evangelium von Matthäus lesen, diesen Stammbaum oder Bericht von diesem Evangelist, dann sehen wir, dass dort nicht üblicherweise die Namen von manchen Frauen vorkommen. Und da frage ich mich, warum hat das der Evangelist gemacht? Warum hat er da manche Frauennamen eingeführt? Und ich möchte mit euch einfach anfangen zu lesen. Und ich bitte jemanden von Diakonen, also mir ein bisschen Wasser zu bringen. Okay, also wir lesen Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Dies ist das Buch des Geschlechts Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Sera von der Tamar. Und hier haben wir den ersten Namen von einer Frau, die im Stammbaum Jesu vorkommt. Und ich denke, wenn der Evangelist ganz bewusst da manche Namen eingefügt hat, dann wollte er, dass wir nicht flüchtig über den Stammbaum Jesu lesen, sondern Pausen machen, große Pausen machen und darüber nachdenken, was für eine Geschichte steht dahinter. Dankeschön. Was für eine Geschichte steht hinter diesem Namen. Und ich glaube, dass der Evangelist, dass der Schreiber uns Menschen, uns Lesern zeigen wollte, wie gnädig Gott ist. Die Geschichte von Tamar lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Juda, einer von 12 Brüdern Jakobs, trennt sich von seinen Brüdern und heiratet eine kananitische Frau. Sie gebar ihm 3 Söhne, Ger, Onan und Sela. Als der erste älteste Sohn erwachsen wurde, nimmt Juda eine Frau für ihn, die hieß Tamar, und die heiraten beide. Die beide haben keine Kinder und der älteste Sohn Ger stirbt. Nach den Gesetzen, nach den Gewohnheiten damaliger Zeit musste der zweite Bruder, der jüngere Bruder, wenn er schon erwachsen war, die Frau zu sich nehmen und dann versuchen auch Kinder auf die Welt zu bringen. Das geschieht auch, aber der Onan verhinderte dummerweise, dass sie Kinder bekommen. Und so hat Gott es als eine üble Tat angesehen und hat es zugelassen, dass der ums Leben kommt. So, der Judah natürlich hat Angst, dass auch der Dritte ums Leben kommt und so, und versteckt den jüngeren Sohn, Sela, von der Tamar. Er war noch auch jung zu dieser Zeit, aber als er erwachsen wurde, wurde er nicht ihr zum Mann gegeben. Jetzt ist die Frage, was bedeutete das für eine Frau in damaliger Zeit, was die Tamar erlebte? Erstens war eine Witwe genötigt, in das Haus des Vaters zurückzukommen und an seinem Hals sozusagen hängen. Er musste sie unterhalten, er musste ihren Unterhalt zahlen. Zweitens, sie war auch finanziell völlig ungeschützt. Zweitens hatte sie keine Kinder, was damals zusätzlichen psychischen Druck ausübte, weil die Frau dann nicht als eine von Gott Gesegnete angesehen wurde. Und drittens, Sela wurde ihr ferngehalten und wurde von ihm versteckt, was auf sie zusätzliche Verachtung und Schande zog. Also die Frau, wenn man sich vorstellt, die Situation dieser Frau, dieser Tamar, in der sie sich befand, war nicht wünschenswert. Ja, das war eigentlich ganz, ganz schlimm. Sie war mit ihrer Welt, mit den Gefühlen einfach am Ende. Sie wusste nicht, wie es weitergeht. Sie war verletzt und gedemütigt. Und so ist diese Verstoßene, entscheidet sie sich für eine Lüge, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und sie legt ihre Witwenkleider ab, setzt sich oder umhüllt sich mit einem Tuch und setzt sich am Eingang einer Stadt. Und da kommt der Jude, der Vater von ihren Männern, vorbei, auch von Zela vorbei, und nimmt sie für eine Prostituierte wahr. Und er geht, heißt es, zu ihr rein und sie schlafen miteinander. Er hat aber nichts mit sich, womit er zahlen konnte, und sagt, verspricht ihr eine Ziege. Und sie sagt aber, lass mir ein Pfand da, dass ich weiß, dass du es mir auch bringst. Und so lässt er ihr ihren Stab, seine Schnur und seinen Ring und geht weg und versucht dann durch den Freund, die Ziege zu dieser Frau zu bringen. Als der Freund mit der Ziege in die Stadt kommt, ist die Tamar nicht mehr da, sie ist verschwunden. Nach einer Zeit lang stellt sich heraus, dass die Frau schwanger ist und der Jude sagt, sie muss gesteinigt werden, weil sie untreu war und weil sie nicht auf Sela gewartet hat. So, jetzt sagt die Frau, der Mann, dem dieser Ring, dieser Stab und dieser Schnur gehören, der ist Vater von dem ungeborenen Kind. Und der Jude muss dann anerkennen, dass die Tamar mehr Recht hat als sie. Und dann werden Zwillinge geboren. Der eine hieß von diesen Zwillingen Perez und er wurde der Urvater von Jesus Christus. Und diese Geschichte ist ein lautes Zeugnis von der Gnade Gottes, wie gnädig Gott mit einzelnen Personen auch im Alten Testament umging, wie er diese Frau segnete und wie er sie, die Ururmutter von Jesus, werden ließ. Und es kann sein, dass es auch unter uns Menschen gibt, die sich als Verstoßene fühlen. Vielleicht wurdest du nicht wie Tamar betrogen und erniedrigt, aber vielleicht wirst du von einem eigenen Mann verachtet oder nicht so wertgeschätzt und fühlst dich auch deswegen schlecht. Vielleicht bist du verzweifelt. Die Gnade Gottes hat nicht nachgelassen. Die Gnade Gottes fließt auch zu dir und für dich vom Thron Gottes. Und Gott möchte auch dich ermutigen, einfach ihm treu zu bleiben, auf ihn zu vertrauen und zu hoffen, dass Gott auch dich in deinem Leben segnet. Die Gnade Gottes wächst am Stammbaum Jesu und wir lesen weiter. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nahson, Nahson zeugte Salma, Salma zeugte Boas von der Rahab. Noch ein Name, eine Frau, und wir fragen uns wieder, wer ist Rahab, welche Geschichte steckt hinter diesem Namen und was hat das mit der Gnade Gottes zu tun? Und Rahab, diese Frau war im Unterschied zu Tamar tatsächlich eine Hure. Sie hat ihr Geld verdient, indem sie ihr Körper verkauft hat. Als das Volk Israel nach der Wüstenwanderung bereit war, in das verheißene Land einzugehen, zu erobern, das verheißene Land, war die erste Stadt auf ihrem Weg die Stadt Jericho. Die Stadt Jericho. Nicht schlafen, mitdenken. Stadt Jericho. Und das Volk oder der Josua schickt zwei Kundschafter in diese Stadt, um einfach die Lage abzuchecken. Und die Kundschafter werden blöderweise dort erkannt und werden verfolgt. Und sie verstecken sich in dem Haus von der Hure Rahab. Und die sagt, die waren nicht hier, sie versteckt sie und lässt sie dann nachts mit einem modernen Fahrstuhl runter und so bleiben sie am Leben erhalten. Die machen aber einen Deal miteinander. Sie sagt, ich habe euer Leben gerettet, wenn ihr jetzt diese Stadt erobert, versprecht mir, dass ich und meine Familie am Leben bleiben. Die sagen, okay, jeder, der in deinem Haus ist, der wird am Leben bleiben. Und das passiert auch so. Die Stadt wird eingenommen, Rahab und alle, die in ihrem Haus waren, ihre Verwandten, bleiben am Leben. Und ich frage mich manchmal, als Gott den Stammbaum von Jesus geplant hat oder diese Geburtslinie geplant hat, hat er vielleicht etwas übersehen? Hat er vielleicht seine Augen zugemacht, als da diese Frau reinkam? Wie konnte eine Hure in den Stammbaum von Jesus erscheinen? Wie ist das möglich? Ich war schon dreimal in Spanien im Urlaub und wer von euch vielleicht in Spanien war und dort ein bisschen rumgefahren ist, sieht man dort manchmal, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, an den Touristenstraßen, dass dort an manchen Orten weiße Stühle stehen im Schatten der orangen Plantagen und auf diesen Stühlen sitzen Frauen mit einem größeren Abstand voneinander und die Frauen arbeiten nicht in diesen orangen Plantagen, diese Frauen handeln mit ihren Körpern und manchmal ist der Stuhl leer, wenn jemand bei der Arbeit ist. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich so ein bisschen leichte Abneigung und dachte, jetzt beim hellen Tag, wie kann es sein, das ist kein Rotviertel oder so, das ist am hellen Tag hier unter einem Baum. Und ich meine, ich wollte schnell einer Frau einen verächtlichen Blick schenken. Und wenn Rahab in unserer Zeit leben würde, wo würden wir sie treffen? In einem Rotviertel? Oder an einem weißen Stuhl. Wahrscheinlich würde sie auch Verachtung bekommen von mir, vielleicht auch von anderen Menschen. Und wir sind schnell, wir neigen schnell dazu, unseren Urteil zu bilden. Und wir können ganz schnell ein Ticket in die ewige Qual ausschenken und diesem Mensch geben, weil er etwas Schlechtes tut. Aber Gott sei Dank schaut Gott nicht auf das Äußere. Und wir wissen nicht, warum diese Frauen das machen. Ja? Vielleicht gibt es auch einige unter ihnen, die mit dieser Sünde, die sie versklavt haben, hat, kämpfen und davon rein werden wollen, eine reine Seele bekommen wollen. Es kann aber auch sein, dass wir solche Vorurteile in uns hegen und die Menschen verurteilen und auch nichts Gutes machen, auch kein Gebot damit der Liebe halten und keine Barmherzigkeit den Menschen schenken. Die Gnade Gottes gibt es auch für beide. Auch für die, die wir nach dem Äußerlich für schlecht halten, aber auch für die, wenn wir selber in der Sklaverei des Verurteilens sind. Und Gott möchte uns auch davon befreien. Gott möchte auch uns seine Gnade schenken im Übermaß. Ich möchte weiterlesen. Boas zeugte Obed von der Ruth. Schon wieder ein Frauenname. Ja, so kurz hintereinander. Wer ist Ruth? Und warum erwähnt der Schreiber diese Frau, die Obed, der Großvater vom König David, auf die Welt brachte? Ruth war eine Moabiterin, die Frau Machlons, dessen Eltern Elimelechs und Naomi aufgrund einer Hungersnot nach Moab gegangen waren. Nachdem Naomi und Ruth Witwen geblieben sind, also als ihre Ehemänner gestorben sind, entscheidet sich Naomi zurück in ihr Vaterland zurückzukommen, zu dem Volk. Und so will sie das machen. Und die Ruth sagt aber zu der Naomi, ich lasse dich nicht allein, ich werde mit dir dahin gehen. Und sie sagt, nein, warum machst du das? Das ist ein fremdes Volk und du weißt gar nicht, was die Israeliten von den Fremden halten. Und sie sagt, nein, ich möchte mit dir gehen. Ich habe diesen Entschluss gefasst und dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Und so passiert das auch. Sie kommt zurück, wird natürlich eine Fremde in diesem Land und es fällt extrem schwer, auch der Naomi irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie geht dann auf ein Feld, um Ehren bei Boas zu lesen. Der Boas war ein weiter Verwandter von der vom Mann Noemis und sie verdient somit ein bisschen Unterhalt, damit sie überleben können. Und irgendwann heiratet Boas die Ruth und sie bekommen ein Kind. Und das geborene Kind wird der Urvater von Jesus Christus. Und wieder haben wir hier eine Fremde, die zum Geburtsstammbaum Jesu gehört. Eine fremde Frau, eine Heidin aus der Sicht der Israeliten, auch aus der Sicht des Lesers. Und Matthäus hat in erster Linie an das Volk Israel geschrieben und er wollte, dass die Menschen, wenn sie das lesen, verstehen, wie gnädig Gott ist. Dass Gott eine Hure Rahab in seinem Stammbaum eingefügt hat, dass da die fremde Moabiterin Ruth ist und so weiter. Und es mag sein, dass jemand von uns auch sich als Fremder, vielleicht in diesem Land, in Deutschland fühlt. Vielleicht bist du ein Fremder und ein Verstoßener auf deinem Arbeitsplatz, weil du gläubig, weil du Christ bist, weil du anders bist als andere Menschen oder was anderes glaubst. Vielleicht bist du sogar in deiner Familie der Fremde geworden. Gott sagt, es gibt auch für dich Gnade. Ich möchte auch dich segnen, vertraue auf mich. Und die Gnade Gottes hört nicht auf, am Stammbaum Jesu zu wachsen. Wir lesen weiter. Obed zeugte Jese, Jese zeugte den König David. Der König David zeugte Salomo. Der König David zeugte Salomo von der Frau des Uria. Spannend, oder? Hier wird schon eine Frau erwähnt, aber ohne Namen. Dafür aber ihr Mann, der überhaupt keinen Zugang zum Stammbaum Jesu hat, er wird mit Namen erwähnt. Und der Mann, der Vater von Salomo, der David, wird noch mit dem Titel König erwähnt. Also ich glaube, dass der Schreiber, als er diesen Vers geschrieben hat, wollte er, dass wir hier eine große Pause machen und viel drüber nachdenken, was dahinter, was für eine Geschichte sich dahinter versteckt. Und wir wissen, dass der König David ein Mann nach dem Herzen Gottes war und da aber das im Leben von diesem Mann, in seiner Geschichte, in seinem Schicksal ein Schatten lag über seinem ganzen Leben. Und wir wollen uns ein bisschen Gedanken machen über diesen Schatten, der eigentlich mit der Uria, mit dem Uria und mit seiner Frau etwas zu tun haben. König David hatte besondere Interesse beim Volk Israel im Neuen Testament, weil von seinem Hause Davids der Retter der Welt kommen sollte. Und Jesus selbst wurde mehrfach mit dem Titel Sohn Davids angeredet. Und dieser hochgeachtete König David hatte eine Geschichte, hatte einen Schatten in seinem Leben. Wir möchten einfach kurz drüber uns das in Erinnerung rufen. Zur Zeit eines Feldzuges gegen die Ammoniter langweilt sich der David in seinem Palast. Er beobachtet eine hübsche Frau, die gerade am Baden ist, und er lässt sie zu sich holen. Ihr Mann ist gerade der Offizier Uria auf dem Feldzug, und David holt sie zu sich, schläft mit ihr und schickt sie fort. Dann erfährt er, dass die Frau schwanger geworden ist. Und der David, wie er so strategisch kluger Mann war, unternimmt Plan A. Er sagt, ich lasse jetzt den Uria zurückholen vom Krieg und er soll zu ihr reingehen, schlafen. Und später soll der Uria denken, das wäre sein Sohn. Ganz schlau, oder? Der David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Freund Gottes, ja? Genau. Als der Uria geholt wird, sagt er, er verweigert das. Er geht nicht zu seiner Frau. Er sagt, meine Männer sind im Krieg. Ich will jetzt nicht mich hier amüsieren mit meiner Frau. Und er sagt, nein, ich gehe nicht. Okay, dann sagt David, gut, Plan B, noch strategischer, ja, der Mann nach dem Herzen Gottes, schreibt einen Brief an den Joab, den General dort, den Hauptmann, und er schreibt in diesem Brief, dass der Uria in die ersten Reihen bei einem Angriff einer Stadt gestellt werden soll, damit er ums Leben kommt. Und der Uria überträgt diesen Brief, den Brief von Uria, persönlich dem Mann und er stirbt, er fällt auch in diesem Krieg. Und so geht der Plan von David auf. Super, alles gut geklappt, die Sünde ist unter dem Teppich, bis der Prophet Nathan kommt. Und dann wird der David oder ihm wird bewusst, was er getan hat. Er wird bestraft, das Kind stirbt. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und gleich kommt die Gnade. Er heiratet diese Frau, sie bekommen ein Kind. Das Kind heißt Salomo. Er wird zum König und er wird zum Urvater von Jesus Christus. Und das ist eine, wenn ich über diese Geschichte nachdenke, muss ich sagen, dass irgendwo mein Denkvermögen aufhört und ich kann die Gnade Gottes nicht mehr fassen mit meinem Gehirn. Weil dass Gott jemanden, der so eine schlimme Schuld, der schlimme Sünde begeht, dass er ihn segnet und dass er sogar von dieser Frau, die er geklaut, gestohlen hat, von ihr der Sohn, der Urvater von Jesus Christus wird. Und es kann sein, dass auch in deinem Leben Sünden sind, wenn du an sie denkst, dann erschauderst du. Ich habe solche Taten in meinem Leben. Ich habe solche Schatten in meinem Leben, an die ich nicht denken möchte. Und wenn ich daran denke, dann wird es mir schwindelig. Es kann aber auch sein, dass du Opfer von einer Schuld, von einer Sünde wurdest. Wie diese Frau von Uriah, die Bathseba. Gott hat für alle genug seine Gnade. Und Gott vergibt uns unsere Schuld und er segnet uns, wenn wir zu ihm kommen und unsere Schulden bei ihm abladen. Die Gnade Gottes wächst am Stammbaum Jesu und unsere Sünden gehören auch an den Baum von Jesus Christus, an das Kreuz, wo unsere Sünden vergeben wurden. Und wenn wir weiter diese Geschichte lesen und über jeden Namen nachdenken, der hier erwähnt wird, dann werden wir sehen, wie gnädig Gott ist. Allein wenn wir an Manasse denken, über den wir vor ein paar Wochen nachgedacht haben, was er alles Schlimmes, wirklich Schlimmes, viele Jahre seines Lebens getan hat. Und am Ende seines Lebens bekehrt er sich und Gott segnet ihn. Und er wird auch zum Vater von Jesus, zum Urvater von Jesus Christus. Dein Name und mein Name, die kommen nicht im Stammbaum von Jesus Christus. Aber unsere Sünden sind am Kreuz, an dem anderen Baum von Jesus Christus. Und wir haben die Verheißung, dass Gott bei dir und bei mir bis an das Ende der Welt, bis er auf diese Welt kommt, bis auf diese Erde kommt, ist er bei dir und bei mir. Und das ist Immanuel, das ist die Botschaft von dem Evangelium von Matthäus und von der ganzen Bibel. Und die steht ganz am Anfang des Evangeliums, dass Gottes Gnade am Stammbaum Jesu wächst und jedem von uns zugänglich ist. Und Gott freut sich und möchte in Fülle diese Gnade in unser Leben ausgießen, unsere Herzen segnen, unsere Herzen von allem Bösen, auch von allen Vorurteilen und sonst noch was befreien, dass wir fröhlich und gesegnet leben können. Ich wünsche euch gottesreiches Segen. Wenn wir heute Abend mal feiern, ist es auch eine Gnade Gottes. Und ich möchte jetzt wirklich euch vom ganzen Herzen aufrufen, egal was ihr jetzt in euren Herzen denkt, lasst es hinter euch, vergesst es. Auch wenn ihr jetzt mich anschaut und sagt, was für ein schlechter Vorbild dieser Prediger, lasst es einfach beiseite und kommt zu diesem Tisch und lasst euch segnen von diesem Herrn, der das für uns vorbereitet hat, der für uns gestorben ist, damit wir von ihm gesegnet werden, damit wir uns geliebt von ihm fühlen und damit wir glückliche Menschen werden. Gott segne euch vom ganzen Herzen. Amen.